بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي هذه الدورة الشرعية المعنونة بمعالم منهج أهل السنة والجماعة، دورة تنظمها جمعية الشباب المسلمين بمدينة زولسباخ إقليم الزرلاند بألمانيا. ومع اللقاء الثاني بين يدي هذه الدورة الشرعية، والذي هو بعنوان بيان أهداف الإسلام، بيان أهداف الإسلام. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. على سلوك بيوت الله ونزيه من خير زينة وخفيف محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Liebe Geschwister, willkommen in diesem Treffen, in dem zweiten Vortrag. Also es handelt sich um eine Vortragsreihe in diesem segenreichen Seminar. Der Sheikh wollte euch erstmal ihn willkommen heißen in diesem Seminar unter dem Titel Ma'alim min Ahl Sunnah Jama'ah. Das sind die Grundlagen sozusagen der Methodologie von Ahl Sunnah und Jama'ah, was von dem Verein Muslimische Jugend Saarland organisiert wird. Und zu Anfang möchte ich euch erstmal mit dem Friedensgruß begrüßen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allah euch für euer Kommen belohnen und uns im Paradies vereinen.
Ta'ala bin ikhwat al-Iman al-Islam, ba'da an ta'arrafna fi al-liqa' al-awwal ala anna al-Islam manhaj hayatin. وعلمنا لماذا هو منهج حياة، وذكرنا الأسباب من كتاب ربنا وسنة نبينا. تعالوا بنا نتعرف على أهداف هذا الدين العظيم. فمن المعلوم أن الله تعالى خلق الإنسان لغايات، أهم هذه الغايات عبادة الله وحده لا شريك له، وعدم الشرك به جل في علاه. الدليل قال الله تعالى على مائدة سورة الذاريات الآية 56، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية من الخلق، تحقيق العبودية للخالق جل في علاه. ولتحقيق هذا الهدف العظيم أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل لهداية عباده، ولتحقيق عدة أمور، لهداية عباده ولتحقيق ما يلي. أولا، دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وتحريرهم من عبودية غيره من الطواغيت وكل ما يشمل الشرك بالله رب العالمين. فالطواغيت جمع طاغوت، وهي كل ما ومن عبد من دون الله مع رضاه بهذه العبودية. الطاغوت حد كل ما ومن عبد من دون الله مع رضاه بتلك العبودية، فبد أن يكون الطاغوت راضيا. فمثلا فرعون طاغوت لأنه أمر الناس بالعبودية له، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، إذن هو يرضى بأن يعبد من دون الله، فهذا طاغوت. تقول لي عم الشيخ عيسى عليه السلام عبد من دون الله، ولكن هل يرضى عيسى بذلك؟ الإجابة لا. ولذلك في سورة المائدة في عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فعيسى لا يرضى بذلك. الملائكة عبدوا من دون الله، هناك من عبد الملائكة، وهل الملائكة ترضى تلك العبودية؟ أبدا. فإذا ضابط الطاغوت أن يرضى أن يعبد من دون الله عز وجل، ويدعو الناس لذلك. إذن أرسل الله الرسل من أجل هذا الهدف، دعوة الناس لعبادة الله وحده وتحرير الناس من عبودية طواغيت الطبيعة. الدليل في سورة الأنبياء الآية 25، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل. يبقى معناه دعوة الناس لعبودية الله وحده وترك الطواغيت المنتشرة هنا أو هناك، وهذه غاية أولى من الغايات ومن الأهداف التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Liebe Geschwister, wir haben in dem letzten Vortrag darüber geredet, also über den Islam als Lebensweise, und wir haben die Gründe erwähnt, warum wir danach leben müssen. Und heute, inshallah, in diesem zweiten Vortrag werden wir über die Ziele des Islam, die Ziele der Religion, und wir werden inshallah auf jeden einzelnen Ziel, also auf diese Ziele eingehen. Wir haben gesagt, dass der Islam eine Lebensweise ist, und wir haben diese Gründe genannt. Und die Ziele des Islam, liebe Geschwister, sind mehrere. Das Wichtigste davon ist die Ibadatullah, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen und dass wir ihm nichts beigesellen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Dhariyat, Vers 56, sinngemäß: Und ich habe die Jinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns also nur erschaffen, damit wir ihm dienen. Das heißt, diese Dienerschaft ist der Hauptgrund, warum wir überhaupt da sind. Womit wir uns beschäftigen müssen. Und um dies zu verwirklichen, um dies zu erreichen, hat Allah subhanahu wa ta'ala auch deswegen Bücher herabgesandt und Propheten entsandt und Gesandten entsandt, damit sie uns dazu aufrufen und damit sie uns von den Finsternissen ins Licht führen und uns recht leiten. Und natürlich auch, zwangsläufig, dass wir befreit werden von der Ibadah von Tawarit, dass wir yani befreit werden von der Dienerschaft von Tarot, und das sind die falschen Götter. Tarot ist der oder das, der oder das, was neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird, und der ist damit auch zufrieden. Der ist damit auch zufrieden. Und als Beispiel ist Fir'aun beispielsweise. Wenn wir sagen, jeder oder jede Sache, das heißt, das kann auch ein Gegenstand sein, was angebetet wird, und das wäre Tarot, also ein falscher Gott. Und wenn man von Personen redet, dann ist das jeder Mensch, der angebetet wird neben Allah subhanahu wa ta'ala, und der ist damit auch zufrieden. Der ist damit einverstanden. Ja, der hat nichts dagegen. Wie Fir'aun. Fir'aun ist ein Mensch, der von Allah subhanahu wa ta'ala verflucht wird. Warum? Weil er hat gesagt, ich bin euer Herr. Also das heißt, nicht nur, der war zufrieden, der war einverstanden damit, sondern der hat die Menschen auch gezwungen, ihm zu dienen. Und deswegen ist er ein Tarot. Anders als bei Isa a.s. Isa a.s. wird heutzutage auch angebetet. Ja? Aber der ist kein Tarot. Warum? Weil der ist nicht einverstanden. Am jüngsten Tag wird er sich lossagen von denjenigen, die ihn neben Allah subhanahu wa ta'ala stellen und ihn anbeten und ihm dienen und ihn sogar zu einem Gott machen. Ja? Das heißt, liebe Geschwister, das ist sehr wichtig, dass wir diese Begriffe in ihr festhalten, dass wir die verinnerlichen und verstehen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala will, dass die Menschen, dass die Jinn und die Menschen ihn anbeten, ihm dienen. Und deswegen hat er Propheten und Bücher herabgesandt. Und die Menschen werden, wie gesagt, dazu aufgefordert oder aufgerufen, dass sie einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala dienen und die Anbetung der falschen Götter, Tawarit, was wir gerade erklärt haben, meiden. Ein Beweis dafür, liebe Geschwister, neben diesem Vers in Surah Al-Dariyat, ist auch ein Vers in Surah Al-Anbiya. Die Surah 21, da sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß bei dem Vers 25, und wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, dem wir nicht die Anweisung eingegeben hätten, es gibt keinen Gott außer mir, so dient mir. Das heißt, diese Anweisung, liebe Geschwister, diese Weisung, dieser Befehl, diese Botschaft, jeder Gesandte, der gekommen ist von Allah subhanahu wa ta'ala, ist mit derselben Botschaft gekommen und hat denselben Aufruf gehabt und dieselbe Weisung von Allah subhanahu wa ta'ala eingegeben gekriegt, dass er sagt, es gibt, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt das sinngemäß, es gibt keinen Gott außer mir. Das ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, so dient mir. Das ist der Befehl, liebe Geschwister. Das heißt, liebe Geschwister, die Dienerschaft ist ein Ziel. Und die Menschen müssen sich ergeben, wem ihrem Schöpfer und nicht dem Tarot, was wir gerade erwähnt haben.
Zweitens, min ahdaf inzal al-kutub wa irsal al-rusul, بعد دعوة الناس بدت لا وحدة و تحريرهم من عبودية غيره. الأمر الثاني تعليم الناس منهج السماء بما فيه من عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات ونظم سياسية واجتماعية واقتصادية وتربوية وجهادية، وتعليمهم وجوب العمل بما تعلموا وتطبيق ذلك تطبيقا كاملا في جميع مرافق الحياة. وهذا من عظمة التشريع في الإسلام وبيان أهدافه. إن الإسلام كما ذكرنا في اللقاء الأول منهج حياة، فالمسلم لابد أن يطبق الإسلام في شتى مناحي حياته، عقيدة، سلوكا، عبادة، في نظمه السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، التعليمية، التربوية، الجهادية، ويطبق هذا تطبيقا في واقع الحياة. هذا أمر يشكل لنا شخصية المسلم المتكامل، فلسنا كحال الأمم التي سبقت. يأخذون البعض الكتاب ويتركون البعض أبدا. الإسلام منهج حياة. كيف أكون مسلم؟ يبقى لابد أن أطبق الإسلام في باب العقيدة، أطبق الإسلام في العبادة، أطبق الإسلام في الخلق، السلوك، في حياتي السياسية، في النظم الاجتماعية، في الاقتصادية، في التعليمية، في الجهادية. أنا مسلم، ليك منهج، تتعلم هذا في شتى مناحي الحياة ثم تطبقه تطبيقا عمليا في نفسك ومن حولك. فإن فعلت حققت هدفا من أهداف هذا الدين العظيم. ثالثا، من ضمن الأهداف أيضا لإنزال الكتب وإرسال الرسل تأديب وتزكية وإصلاح الناس جميعا، لأنك إن طبقت هذا المنهج بهذه الكيفية كان ذلك تأديبا وتهذيبا وتزكية للنفس وللناس جميعا. ولذلك قال الله تعالى على مائدة سورة الجمعة الآية الثانية: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه وظيفة الرسل، يتلو عليهم آياته القرآن والسنة، وهي الآيات الشرعية، يتلو والتلاوة تعني القراءة وتعني الأمر بالمتابعة أي الالتزام. يتلون كتاب الله يعني إيه؟ يعني يقرؤونه نعم، ويتدارسونه نعم، ويؤمرون باتباعه. لأن يأتي تلو فلان يعني ماذا؟ يعني يتبعه، يقتفي آثره. فتلوتك للآيات الشرعية معناه إيه؟ بعد القراءة والتدبر والفهم العمل والمتابعة. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يبقى لما يجي الإسلام يعلمك العقيدة ويعلمك الأخلاق ويعلمك المعاملات، هذا يثمر تزكية للنفس، ودي وظيفة الأنبياء والرسل. ويزكيهم، التزكية بمعنى تطهير النفس من أضرانها، تطهير النفس من القاذورات، تطهير النفس من كل ما يعيق سيرها إلى الله عز وجل. ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب اللي هو القرآن، الحكمة السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي قبل أن يرسل إليهم النبي عليه الصلاة والتسليم كانوا في ضلال واضح ظاهر، العقيدة ملوثة بالوثنيات، المعاملات ملوثة بالقمار والميسر والربا، الأخلاق ملوثة بالفواحش، بسوء الخلق، القوي يأكل الضعيف. فجاء الإسلام فطهر تلك النفوس وأخرجها من الظلام الدامس إلى النور المبين. فدين الإسلام دين تكافل وتراحم وتزكية للنفس. هذه من أهداف إنزال الكتب وإرسال الرسل. نعم.
Liebe Geschwister, zu den Zielen auch, warum Allah subhanahu wa ta'ala Bücher und Propheten entsandt hat, ist, dass die Menschen lernen, dass sie diese Methodologie, diese Lebensweise verinnerlichen und lernen und auch danach leben. Diese Methodologie, welche auch vom Himmel herabgesandt wurde von Allah subhanahu wa ta'ala, das ist eine Angebung von Allah subhanahu wa ta'ala, bezüglich Aqida, das sind Glaubensinhalte, Charaktereigenschaften, Umgang, sei es jetzt bei wirtschaftlichen Angelegenheiten, bei politischen Angelegenheiten, bei sozialen Angelegenheiten, das heißt der Umgang unter den, also mit den Menschen, mit seinen Mitmenschen, im Kampf, im Kriegsfall, im Frieden, in allen Angelegenheiten des Gläubigen ist, beziehungsweise der Gläubigen, ist ein System und ist eine Anweisung, steckt dahinter. und ist zu befolgen und ist eine Lebensweise und ist ein Vorbild vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala wollte nicht nur durch diese Bücher die Menschen von den Finsternissen ins Licht führen, dadurch, dass sie sie befreit von der Dienerschaft der falschen Götter, sondern auch, dass sie nach diesem Buch leben, nach dieser Eingebung leben und dass sie diese auch umsetzen in all ihren Lebensbereichen. Und der Muslim, liebe Geschwister, ist dabei, strebt nach dieser menschlichen Vollkommenheit. Ja, das ist ein Gleichgewicht in all seinen Angelegenheiten. Das heißt, wir nehmen nicht nur einen Teil von dem Buch und lassen das andere Teil, wie manch andere Gemeinschaften vor uns, dass sie an einem Teil geglaubt haben und an den anderen Teil haben sie das andere Teil haben sie einfach verleugnet. Nein, der Gläubige, der sich ergibt und sich unterwirft, das heißt gegenüber seinem Schöpfer, ist jemand, der an Allah glaubt und die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala einhält und die Verbote meidet, ohne Wenn und Aber, und das in allen Bereichen, ohne Ausnahmen. Der dritte Grund, beziehungsweise das dritte Ziel, warum Allah subhanahu wa ta'ala Bücher und Propheten entsandt hat, ist, dass man die Menschen bzw. die Seele auch reinigt und verbessert. Das heißt, die Menschen, die müssen nach dieser Vollkommenheit streben, wie wir gesagt haben. Und wenn sie danach leben, dann werden ihre Seelen auch erzogen, die werden gereinigt, die werden besser. Und das gilt für die Seele, auch für die Menschen. Ja? Und das sehen wir auch in Surat al-Jum'ah, das ist die Surah 62, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß in dem zweiten Vers, er ist es, das heißt Allah subhanahu wa ta'ala ist es, der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat entstehen lassen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt, der ihnen seine Zeichen verliest, sie läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie sich ja zuvor in deutlichem Irrtum befanden. Ich wiederhole. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, er ist es, das heißt Allah subhanahu wa ta'ala ist es, der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat entstehen lassen, der ihnen seine Zeichen verließ. Sie läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie sich ja zuvor in deutlichem Irrtum befanden. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit diesem vollkommenen Dien, mit dieser Lebensweise, damit die Menschen sowohl in den Aqida-Angelegenheiten, das heißt in den Glaubensangelegenheiten, welche verschmutzt waren mit der Götzendienerei, welche verdorben waren mit der Anbetung der falschen Götter, befreit werden und gereinigt werden und besser werden, dadurch, dass sie halt ein Gottgläubiger werden, dass sie aufrichtig sind, dass sie an Allah und den Propheten glauben, auch in den Muamalat, das heißt als auch in den menschlichen Beziehungen, das heißt die Beziehungen, sei es wirtschaftliche, soziale, in dem Zinsgeschäfte verboten werden, Betrug verboten wird und Klau und Diebstahl und so weiter und so fort. All diese Sachen, die den Umgang, sei es jetzt in finanziellen Sachen bei Geschäften oder auch mit den Menschen auch allgemein im sozialen Bereich, das heißt die Beziehungen der Menschen untereinander werden geregelt auch durch diese Eingebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und natürlich auch die Charaktereigenschaften werden besser, weil die Charaktereigenschaften in der vorislamischen Zeit, die waren natürlich verdorben. Und das sehen wir auch heutzutage, auch bei Menschen, die sich entfernt haben von der Religion, dass sie einfach keine guten Charakterzüge besitzen, sondern dass sie einfach immer schlechter werden, weil sie haben keinen Rahmen, wo sie sich bewegen. Die kennen keine Ethik, keine Moral und keine Werte. Und das alles kommt von der Religion, von der Eingebung Allah subhanahu wa ta'ala. Also festzuhalten ist, dass diese Religion, Allah subhanahu wa ta'ala hat in die Bücher herabgesandt und Propheten entsandt, damit die Menschen diese Methodologie, diese Lebensweise lernen und damit sie auch besser werden und ihre Seelen in ihr gereinigt werden.
هناك فائدة في هذه الآية على مائدة سورة الجمعة في قول الله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. من المعلوم أن التزكية غاية وأن السبيل إليها هو التعليم، فكان المفترض أن يكون الترتيب يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لأن بالتعليم يحصل المرء التزكية، مع أن هذا الترتيب ورد في آيات أخرى في القرآن جاءت مرتبة، ويعلمهم الكتاب ويزكيهم في الآخر. طب ليه في آية الجمعة قدم التزكية على التعليم، يعني قدم الغاية على سببها، مع أن الترتيب كان يقتضي ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ طبعا لما تتعلم هيأدي ذلك التزكية، لكن كيف يكون في تزكية بدون تعليم؟ فلازم أتعلم الإسلام وأعرف قيم الإسلام، فلما طبقها هيتيجي التزكية. قال العلماء هذا التقديم للتزكية في هذه الآية على التعليم من باب تقديم المقصد والغاية لبيان أهمية المقصد والغاية، يعني أن الهدف الأصلي من التعليم هو التزكية، فقدمها لبيان الأهمية، فقدم الغاية على سببها لبيان أهمية الغاية والمقصد. ولذلك عندنا قاعدة تقول الأمور بمقاصدها، أهم شيء الغاية اللي تسعى لها. الغاية إن كانت عظيمة لابد أن تتخذ لها الوسائل المشروعة حتى نصل إليها. وعلى نفس النمط ده لما نقرأ مثلا في قصة نبي الله داود عليه السلام في سورة البقرة، قال الله تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الكتاب والحكمة. هنا كان المفترض الترتيب قتل داود جالوت فهزموه، إن سبب الهزيمة إيه؟ إن داود عليه السلام قتل قائد الأعداء اللي هو جالوت، ولكن ده قال فهزموهم بإذن الله، جاب الهزيمة الأول وبعدين وقتل داود. العلة كان المفترض أن يقول وقتل داود جالوت فهزموهم، هكذا ينبغي أن يكون السياق، لأن السبب في الهزيمة أن نبي الله داود قتل قائد الأعداء. طب ليه قدم فهزموهم بإذن الله؟ قال لك حتى لا يتعلق الإنسان بالسبب، ولكن يتعلق بمن خلق السبب وأجراه وهو الله، وده أمر مهم جدا في باب التوكل على الله عز وجل، لأن بعض الناس يخدعون بالسبب ويتعلقون بالسبب، وهذا نقص في التوحيد، هذا نوع من أنواع الشرك يسمى شرك الأسباب، وده اللي وقع فيه ابن نبي الله نوح على نبي الله نوح الصلاة والسلام، عندما قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. الابن قال ايه؟ سآوي الى جبل يعصمني من الماء، فاشرك شرك الاسباب، واعتقد ان الجبل هينجي وان السبب هيحمي، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالشاهد هنا ان الإسلام يعلمنا عدم التعلق بالأسباب، أنا يجب أن أخذ بالسبب، فالسبب للجوارح، ولا أتعلق بالسبب، تعلق القلب لا يكون إلا بالله عز وجل الذي خلق السبب ويسره وأجراه. لذا قال فهزموهم بإذن الله وقاتل داود جالوت الآية. نعم.
Wir haben gerade einen Vers erwähnt, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Jum'ah im zweiten Vers sinngemäß, er ist es, der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat entstehen lassen, der ihnen seine Zeichen verließ, sie läutert, also sie läutert, die Läuterung, das ist die Reinigung, sie läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie sich ja zuvor in deutlichem Irrtum befanden. Also hier ist eine nützliche Sache, welche die Gelehrten abgeleitet haben aus diesem Vers. Sie sagen, dass diese Tazkiya, diese Läuterung, die Läuterung ist ein Ziel. Und die Lehre, dass sie gelehrt werden, ja, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Menschen das Buch und die Weisheit yani lehrt, das ist das Mittel, womit sie geläutert werden, ja. Und das sehen wir auch in anderen Versen, wo Allah subhanahu wa ta'ala diese Läuterung ganz zum Schluss yani, erwähnt, als Ziel, nachdem er ihnen die Weisheit, das Buch und die Weisheit yani, unterrichtet hat und gelehrt hat, dann kommt die Läuterung. Ja? Das heißt, das ist das Ziel, dieses Mittels, ja, das heißt durch diese Lehre, ja. Aber hier in diesem Vers wird diese Läuterung vor dem Mittel erwähnt. Die Gelehrten sagen, warum ist das der Fall hier? Weil Allah subhanahu wa ta'ala möchte damit einfach die Wichtigkeit der Läuterung, die Wichtigkeit der Charakterreinigung verdeutlichen und betonen. Deswegen wird sie vorher erwähnt. Und das Gleiche sehen wir auch in Surat al-Baqarah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, indem er die Geschichte von Dawud alayhi salam mit Jalut erwähnt, der sagt, und Dawud tötete Jalut. Ja, فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zuerst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zuerst, فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zuerst, die haben sie besiegt durch Allahs Erlaubnis. Und Dawud hat Jalut getötet. Also im Grunde genommen, das ist das Gleiche. Normalerweise muss man sagen, Dawud a.s. hat Jalut getötet. Und somit haben sie die besiegt. Weil da hat ja den Anführer getötet. Und somit haben sie die besiegt. Aber in diesem Fall sagt Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie dem anderen Vers bei Surah Jum'ah, der hat das einfach umgekehrt erwähnt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. Das heißt, die haben sie dann, das heißt, Dawud a.s. mit seinen Anhängern, die haben Jalut getötet, also besiegt. Und dann hat er gesagt, وَقَتَلَ دَوُودُ جَلُوت. Das heißt, und Dawud hat Jalut getötet. Warum? Viele Gelehrten sagen, damit wir unsere Herzen, ja, damit wir nicht auf die Mittel vertrauen, damit wir auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Ist zwar ein Mittel, ja, das heißt, nachdem Dawud a.s. Jalut getötet hat, kam die Niederlage, kam der Sieg für Dawud. Aber trotzdem, das war durch Allahs Erlaubnis. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Gläubigen das ermöglicht. Und deswegen sollten wir nicht an die Mittel, nur an die Mittel glauben, das heißt, nur auf die Mittel vertrauen, sondern auf Allah subhanahu wa ta'ala. Wir verschaffen sozusagen die Mittel, aber vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala und nicht auf diese Mittel. Sonst fallen wir in Shirk al-Asbab. Das ist so eine Art Dienerschaft. Das ist Dienerschaft der Mittel. Eine Dienerschaft der Mittel. Man dient nicht dem Schöpfer der Mittel, sondern, Entschuldigung, man dient einfach den Mitteln. Und das ist geschehen auch bei dem Sohn von Nuh a.s. Als Nuh a.s. zu seinem Sohn sagte, komm mein Sohn, komm zu uns, steig zu, bei uns ein. Komm, du wirst trinken. Dann sagte der Sohn, der hat nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, aber der hat auf seine Mittel vertraut. Der sagte, nein, vielmehr werde ich auf einen Berg steigen, der mich von dieser Flut verschont oder errettet. Und die Errettung kommt nur von Allah subhanahu wa ta'ala. Und somit hat er auf diese Mittel vertraut und ist ertrunken und ist auch gestorben. Und deswegen, liebe Geschwister, nur ein nützlicher Hinweis. Wir müssen auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen und nicht auf die Mittel. Die Mittel sollen wir vorbringen und auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen.
هناك أيضا فائدة تستنبط من هذه الآية. قلنا الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة لها فروع. من ضمن فروعها الوسائل لها حكم المقاصد. الوسائل لها حكم المقاصد. يعني إذا كان المقصد مشروعا فلا بد أن تكون الوسيلة إليه مشروعة. إذا كان المقصد مشروعا إذن لابد أن تكون الوسيلة إليه مشروعة. فما ينفعش الأمور بمقاصدها وبعد كده نتخذ إلى المقاصد أي وسائل حتى وإن كانت غير مشروعة. لك لا، القاعدة لها فروع. من فروعها أن الوسائل لها حكم المقاصد. فمن هنا قال ويزكيه، ده المقصد العظيم أوي، يبقى لابد أن تكون الوسيلة إليه مشروعة. قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، يبقى التعليم اللي بيثمر التزكية لابد أن يكون مقيدا بالكتاب والحكمة، الكتاب والسنة. ولذا قال كثير من سلف الأمة إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، قال محمد بن سيرين كما جاء عند البخاري، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلابد أن يكون العلم هو الوسيلة لتحقيق التزكية لابد أن يكون مشروعا، مشروعا أن يستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن المبتدعون ودعاة البدع لا يمكن أبدا أن يؤدي تعليمهم للناس إلى تزكية النفوس أبدا، لأن الوسيلة غير مشروعة. ولذلك لما تقرأ القرآن مع نبي الله موسى عليه السلام والخضر عليه السلام، ماذا قال موسى للخضر؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، مش أي علم، رشدا، علم راشد، علم منضبط بقواعد الشرع، علم منضبط بقال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم الوحيد الذي يثمر تزكية النفوس. إنما دعاة الأهواء والآراء والبدع لا يمكن أبدا أن يؤدي تعليمهم إلى تزكية، بل يؤدي إلى فوضى وإلى بعد عن المنهج وإلى أفكار هدامة. إذن لابد أن تنضبط الوسائل، فإن أردنا تزكية للنفس فلابد أن تكون الوسيلة شرعية ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى عندما نتعلم الكتاب ونتعلم الحكمة نحصل التزكية. إذن السبيل الوحيد لتزكية النفس في شرع الله عز وجل المستمد من القرآن وصحيح السنة وإجماع الصحابة، وهي الأصول الثلاثة المعصومة من الخلل أو الخطأ، الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
Liebe Geschwister, noch ein Nutzen, was wir aus diesen Versen entnehmen können, dass die Ziele, die wir anstreben, die müssen natürlich legitim sein. Das heißt, wir müssen immer auf die Ziele schauen. Aber bei unserem Handeln müssen wir auch darauf achten, dass wir die Mittel, welche wir benutzen, um diese Ziele zu erreichen, dass sie auch legitim sind. Weil das ist auch ein Zweig, das ist einfach eine Verzweigung von dieser Grundlage, von diesem Prinzip, dass man sagt, ja, die Zwecke, die Ziele sind wichtig, aber die Mittel dazu, die müssen auch richtig sein, die müssen auch legitim sein. Und das ist eine Regel im Islam, dass die al-wasail laha hukm al-maqasid, das heißt, die Mittel, die haben dasselbe Urteil wie die Ziele. Man kann nicht sagen, wie manche sagen, der Zweck oder die Zwecke, die Ziele heiligen die Mittel, oder wie man sagt. Das heißt, wenn man eine gute Absicht hat, dann ist das egal, welche Mittel man benutzt, um diese Ziele zu erreichen. Natürlich nicht. Im Islam ist das definitiv nicht erlaubt. Ganz im Gegenteil, die Ziele müssen legitim sein und das ist sehr wichtig. Aber die Mittel dazu, die müssen genauso wichtig sein. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Läuterung auch betont und auch die Ziele im selben Vers erwähnt, damit wir wissen, dass diese Mittel dazu führen, dass diese Läuterung auch stattfindet, diese Reinigung der Charaktereigenschaften, womit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Und deswegen auch Ibn Sirin rahimahullah sagt zum Beispiel, diese Religion, dieses Wissen ist Din, weil das Wissen ist ein Mittel der Läuterung. Wir sagen ja, das Wissen, yu'allimuhum al-kitab. Das heißt, das Wissen, diese Lehre, führt zu dieser Läuterung. Ja? Wie Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran sagt. Aber dieses Wissen muss auch richtig sein. Man kann nicht einfach irgend nach Wissen streben, einfach so, und erwarten, dass man auch diese Läuterung erreicht. Nein, Ibn Sirin sagt dazu, al-ilm, dass dieses Wissen ist Din. Das heißt, ist eine Religion, gleich einer Religion. So soll jeder von euch sehen oder zusehen, dass er das richtige Wissen bekommt. Ja? Das heißt, das richtige Wissen ist Al-Kitab wa Sunnah, ist das Buch Allah subhanahu wa ta'ala und die Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese beiden führen zu dieser Läuterung. Und das sehen wir auch in Surat Al-Kahf, wo Musa alaihi salam mit Al-Khidr unterwegs war. Und dann hat er zu ihm gesagt, Musa sagte zu ihm, darf ich dir folgen, auf dass du mich von dem lehrst, was du oder was dir an Besonnenheit gelehrt worden ist. An Besonnenheit, hier ist eine Fußnote, da wird es erklärt, an rechtem Handeln. An rechtem Handeln. Nicht einfach, dass du mir beibringst, was du hast. Nein, nicht was du hast im Allgemeinen, sondern nur das, was richtig ist. Und das ist sehr wichtig, dass wir das yani verinnerlichen. Nicht alles, was wir hören, ist richtig. Alles, was yani, nicht yani, den Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala und des Gesandten und des Sahaba widerspricht, das ist das gute Wissen. Und das sind die drei Grundlagen, die fehlerfrei sind, nämlich Al-Quran ist fehlerfrei, Sahih Sunnah, das heißt die fehlerfreie Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das was stark überliefert worden ist, wa Ijma' al-Sahaba, das heißt Konsens der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil sie die besten Generationen darstellen. Das heißt, liebe Geschwister, das ist eine nützliche Sache, müssen wir immer halten, eine Regel, die Mittel heiligen, also der Zweck heiligt nicht die Mittel, das heißt, die Mittel haben im Islam dasselbe Urteil wie die Ziele.
أنبه فقط على الآية فهزمون بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم قلت الكتاب والحكم عشان بس تصوير الآية وآتاه الله الملك والحكمة إذن قلنا الوسيلة لها حكم المقصد وعلى هذا يستخرج حكم آخر عدم جواز تحصيل علم على يد المبتدعة بعض يقول لك مثلا عايز أدرس اللغة العربية واللي بيدرسها مبتدع هل يجوز؟ نقول لك لا يجوز. ليه؟ لأن احنا قلنا لابد تكون الوسيلة مشروعة لأنه لا يؤمن أن يدس لك البدعة حتى في تدريسه للغة العربية. واضح؟ إذن لا يجوز تحصيل العلم على يد المبتدعة، فلا تسمع لمن يقول خذ من عندهم ما عندهم من علم واترك ما عندهم من بدعة، وكيف يستطيع عوام الناس التمييز؟ بل قل من يميز من طلاب العلم. واضح؟ فدي قضية خطيرة جدا. هنقول لك ابحث عن أهل السنة وحصل على أيديهم العلم الراشد النافع المستمد من الكتاب والسنة. البعض أحيانا يختلط عليه الأمر يقول لك الله مش في الحديث الصحيح سيدنا أبو هريرة أخذ العلم عن الشيطان، صحيح؟ أليس الأمر كذلك؟ بلى. يقول لك لا، انتظر بس ما تخلطش الأمور، وهذا فهم لك أنت سقيم، ليس الأمر كذلك. أولا أبو هريرة عندما أخذ عنه العلم كان بإقرار النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان مع فعل النبي. ثانيا أن النبي قال صدقك وهو كذوب، يعني إيه؟ يعني عايز يقول لك إن كان هناك مبتدع ماشي كده وانت بتنصحه او بتذكره بالله وعايزه يتبع السنة، فاثناء المحاورة او المناظرة ذكر امرا من الكتاب او السنة، هل انا ارد عشانه مبتدع؟ اقول لك لا، ده علم، فنقبل هذا منك لانه علم، نقبل هذا منك لانه علم، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو مبتدع. لكن ما نردش الحق اللي عنده لأن احنا بنكره المبتدع، لا، الحق حق، لكن أروح أحصل علم على دي ناين، دي مسألة تانية خالص. وصلت دي يا شيخ محسن؟ يجيني مثلا يقول لك بيقول كذا المبتدع، بنقول له هذا حق إن كان حقا، لكن طب أتعلم؟ لا، متعلمش على دي مدام مبتدع. واضح؟ فنفرق بين الأمرين. فالنبي عندما قال صدقك وحذر قال وهو كذوب، مش معنى روح اتعلمه على ايدي المبتدعين ابدا، هذا فهم سقيم ولا يصح. اذن التعليم لابد ان يكون على اهل السنة من الثقات المشهود لهم بالعلم واتباع الاثر من الكتاب وصحيح السنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين حتى تنضبط لك المسائل. اذن العلم الذي يزكي المستمد من الكتاب والسنة بالضوابط، اما البدعة والدعوة إليها يؤدي إلى التدسية لا إلى التزكية، وهذا ضابط مهم جدا لطالب العلم دون نتحدث عن المنهج.
Noch ein Hinweis, liebe Geschwister, bezüglich dem Wissen, weil wir brauchen das Wissen, damit wir geläutert werden, damit wir unsere Charakterzüge reinigen, damit wir unsere Seelen auch läutern und reinigen. Und das Wissen, was wir brauchen, soll aufgebaut sein auf diese drei Grundlagen, welche wir erwähnt haben, in den Koran, die starken Überlieferungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Konsens der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man darf nicht sagen, okay, das ist jemand, der ein Neuerer, jemand, der erneuert in der Religion, in dem Mubtadi', jemand, der den falschen, einen falschen Manhaj hat oder falsche Aqida hat, man sagt, ja, man kann trotzdem von ihm Wissen nehmen. Natürlich darf man das nicht nehmen. Warum? Weil die meisten Menschen haben kein Wissen. Und die können nicht unterscheiden zwischen dem Guten und Schlechten. Und noch dazu, diese Menschen, die sagen, ja, sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira radiallahu an, hat sogar in der Anwesenheit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch von dem Shaitan sogar Wissen genommen. Diese Geschichte, die der Thron fährt, als der Shaitan zu ihm gesagt hat, ich bringe dir was bei, das ist besser für dich, solange du das sagst, wird kein Shaitan in deine Nähe kommen, die ganze Nacht, bis du aufstehst. Dann ging er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte zu ihm, du, weißt du, mit wem du zu tun hattest, die gibt es drei Tage, dann sagte er, das ist der Shaitan. Dann sagte er zu ihm, Sadaqaka wa huwa kadhub. Er hat die Wahrheit gesagt, aber der ist ein Lügner. Normalerweise, grundsätzlich ist der Shaitan ein Lügner, aber in dieser Sache, der war wahrhaftig, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Erstens, jene Abu Huraira hat das Wissen nicht vom Shaitan genommen. Definitiv nicht. Abu Huraira hat das Wissen genommen, von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der ihm das bestätigt hat, dass das die Wahrheit ist. Hätte er das nicht gesagt, dann hätte er das jetzt nicht genommen, wenn er gewusst hätte, dass das der Shaitan ist. Das heißt, der Shaitan hat ihm nichts beigebracht. Ja? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam durch seine Bestätigung hat Abu Huraira radiallahu anhu das beigebracht, dass er das machen darf. Ja? Aber der hat gleichzeitig gewarnt und sagte, wa huwa kadhub. Das heißt, der Professor hat das nicht einfach so gehen lassen und sagen, ja, in dieser Sache war er richtig und fertig. Nein, er sagte aber, der ist ein Lügner. Das heißt, sonst hört nicht auf ihn. Und das ist die richtige Einstellung. Wir dürfen nicht von Mubtadi'a das Wissen holen, aber wir dürfen das nicht ablehnen, wenn das kommt. Zum Beispiel, wenn man debattiert, wenn man redet und dann kommt einer und sagt, ja, aber der eine Sheikh sagt so und so, dann kann man sagen, ja, das ist richtig. Das heißt, wir lehnen das nicht ab, nur weil er ein Mubtadi' ist. Wenn er die Wahrheit gesagt hat, dann müssen wir das annehmen und sagen, ja, okay, da hat die Wahrheit gesagt. In dieser Sache liegt er richtig. Ja, nicht weil wir ihn hassen für diese Bid'ah oder für diesen Weg, was er eingeschlagen hat, dass wir sein Wissen nicht annehmen, auch wenn das richtig ist. Nein, wir nehmen das an, solange das richtig ist. Aber wir gehen nicht zu ihm und streben nach Wissen und sagen, egal, der ist ein Mubtadi', aber in vielen Sachen hat er recht. Nein. Weil vor allem, subhanallah, die Menschen, die kein Wissen haben, die machen große Fehler und die lernen viel Falsches und kann sein, dass sie halt in die Irre gehen. Also das Wissen, was wir brauchen, liebe Geschwister, für diese Läuterung, als Basis, als Grundsatz, als Prinzip, das Wissen, was läutert, was reinigt, was die Menschen verbessert und sie von den Finsternissen ins Licht führt, ist das Wissen, was im Rahmen der Religion bleibt. Das heißt, aufgebaut auf diese drei fehlerfreien Grundlagen, die wir erwähnt haben, Koran und Sunnah, Sahih al-Sunnah, das heißt, die richtige, die authentisch überlieferte Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Konsens der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Idan fadin al-Islam din takasul, din tarahum, din ta'atuf wa shafaqah, دين معاملة وإحسان. عمل على ذلك أولو العزائم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدانت لهم الدنيا وملكوا تيجان القياصرة والأكاسرة وملكوا أزمة الأمور، ووصفهم ربنا جل جلاله في كتابه في آخر سورة الفتح الآية رقم 29، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهم وضعوا الشدة في موضعها ووضعوا الرفق واللين في موضعه، وهذه الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فديننا ودين الإسلام في مجموعه وحدة متماسكة الأطراف محكمة العرى تؤلف بين جملة من الحقوق والواجبات الأخذ بها في مجموعها أمر واجب. فتوحيد الله عز وجل مثلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وبأفعاله جل جلاله وتحقيق العبودية له حق العبودية، إفراد بكامل العبودية، المعبود بحق هو الله، هذا جزء من عقيدة المسلم، هذا جزء من عقيدة المسلم ومن طليعة ما يجب على المسلم أن يعتني به. أول الواجبات، قال الله تعالى على مائدة سورة البقرة الآية رقم 21، وده أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أول الواجبات تحقيق التوحيد والعبودية لرب العالمين، لك ما يزعم أصحاب الأهواء والبدع أن الكلام في التوحيد يفرق الأمة. طيب ماشي، عايزين نفرق الأمة على أساس التوحيد، وهذا منهج الأنبياء، ومحمد فرق بين الناس، لا يمكن أن نجمع بين باطل وحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى لابد أن نعلم أن دراسة التوحيد أول الواجبات، تدريس العقيدة أول الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلم. فلا تسمعوا لأصحاب المناهج الخاربة الذين يزاهدون الناس في العقيدة والتوحيد، فهذا أمر خطير جدا ينبغي أن نفطن له. يبقى إذن أول الواجبات توحيد الله رب البريات سبحانه وجل في علا، يبقى ده الحق الأول التوحيد. ثم يأتي الحق الثاني اللي بيتعلق بصلاح الجماعة المسلمة وتكوين وحدتها وتنظيم أهدافها وتكفلها الصالح العام وتضافر جهودها لتحقيق الأخوة الإيمانية التي نص عليها الله جل جلاله في كتابه في سورة الحجرات آية 10، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يبقى المسلم الحق الذي يحقق تلك الحقوق والواجبات، حق الله أولا ثم حق العباد في التكافل والأخوة والإحسان إلى آخره. ولذلك سوف نقف مع هذا الحق وهو حق التكافل والإخاء، وكيف دعا إليه الإسلام بشتى الوسائل، هذا ما سوف نوضحه حتى تنضبط عندنا المفاهيم.
Liebe Geschwister, liebe Geschwister, die Religion Allah subhanahu wa ta'ala, der Islam ist eine Religion der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit und ist eine vollkommene Religion, wonach wir leben müssen. Und deswegen ist es auch eine Lebensweise, wie wir auch in den letzten Punkten erwähnt haben. Und die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die haben das umgesetzt in ihrem Leben. Das, was sie als Eingebung von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelernt haben, die haben ihre Seelen, die haben ihre Charakterzüge damit geläutert und haben somit das erreicht, was sie erreicht haben durch diesen Gehorsam, durch diese Ergebung, dadurch, dass sie danach gelebt haben und das richtig verstanden haben. Allah subhanahu wa ta'ala lobt sie im Heiligen Koran und sagt über die, der sagt sinngemäß, Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß in Surah Al-Fath, Vers 29, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist Allahs Gesandter und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, indem sie nach der Huld, nach Huld von Allah subhanahu wa ta'ala und Wohlgefallen trachten. Ihr Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung. Das ist ihr Gleichnis in der Tora und ihr Gleichnis im Evangelium. Und ihr Gleichnis im Evangelium ist das eines Getreidefeldes, das seine Triebe hervorbringt und dann stärker werden lässt, so dass sie verdicken und ebenmäßig auf ihren Halmen stehen, so dass es den Menschen gefällt, damit er die Ungläubigen durch sie ergrimmen lasse. Allah subhanahu wa ta'ala hat denjenigen von ihnen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, Vergebung und großartigen Lohn versprochen. Das ist ein Lob von Allah subhanahu wa ta'ala und eine großartige Beschreibung von den Gläubigen in ihrem Zusammenhang, in ihrer Gradlinigkeit. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt sie und sagt, dass sie ebenmäßig sind und dass sie verdickt werden. Das heißt, die wachsen, die haben eine Stärke in sich und die sind geradlinig. Und diese Stärke und diese Sanftmut gemischt, das ist die Weisheit. Dass man wirklich die Stärke da einsetzt, wo die eingesetzt werden muss. Dass man die Sanftmut da einsetzen muss, wo die eingesetzt werden. Und das ist Al-Hikmah, das ist die Weisheit. Und wer die Weisheit oder wem die Weisheit gegeben wurde, der hat wahrlich wenig Großes oder Großartiges bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, liebe Geschwister, diese Menschen, diese Gefährten, welche den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Vorbild haben und nach dem Islam gelebt haben, die haben Tawhid verinnerlicht, das als erstes. Das heißt, die haben Allah subhanahu wa ta'ala gedient und die waren geradlinig in ihrer Aqidah. Das heißt, diese Geradlinigkeit an erster Stelle muss in Aqidah sein, in Manhaj, in der Methodologie. Und dann kommen die anderen Sachen als Zweige, als Früchte dieser Geradlinigkeit in den Glaubensinhalten. Das haben wir schon mal erwähnt. Das heißt, in der Tawhid, der splittert nicht die Ummah. Weil viele sagen, ja, aber wenn wir auf jede Kleinigkeit achten würden, dann würden viele als Neuerung, als Erneuerer in der Religion und die würden Fehler haben in der Aqidah. Ja, dann soll es so sein. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gekommen, um zu unterscheiden zwischen dem Guten und Schlechten und nicht zu vereinen, egal was. Ja? Schlecht wie gut, Hauptsache man die Anzahl. Nein, die Aufgabe der Propheten und auch dieses Buches, das Buch wird Furqan genannt, das heißt der Unterscheider, der Trenner, trennt das Schlechte von dem Guten. Ja? Das heißt, das Gute ist deutlich erkennbar und das Schlechte ist auch yani, deutlich erkennbar. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat diese Eingebung umgesetzt von Allah subhanahu wa ta'ala und war der Trainer zwischen den Menschen durch die Aqidah. Und das ist die richtige Einstellung, liebe Geschwister, dass wir mit Aqidah die Ummah vereinen. Das heißt, diejenigen, die die richtige Aqidah haben, das sind die, die wir brauchen und die Ummah der Muslime bilden. Alles andere ist, wie man sagt, auf gut Deutsch Schrott. Das brauchen wir nicht. Und deswegen dürfen wir nicht sagen, ja, die man unterscheidet und so weiter und so fort und viele werden durchfallen. Sollen sie durchfallen? Die Wahrheit ist klar und deutlich. Wer die befolgen möchte, der gehört zu dieser Ummah und wer nicht, der gehört nicht dazu. Und das ist die richtige Einstellung Nummer 1. Zweitens, liebe Geschwister, nachdem man diese Aqidah und Tawhid verinnerlicht hat und die Menschen haben diese Gradlinigkeit und die werden beschrieben von Allah subhanahu wa ta'ala, wie es im Heiligen Koran der Fall ist, dass sie geradlinig sind und dass sie an Allah und dass sie nach Allahs Wohlgefallen trachten und so weiter und so fort, dann kommt dieser Zusammenhalt, ja, al-Ukhuwa al-Imaniyah, die Brüderlichkeit und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Hujurat, Vers 10, die Gläubigen sind doch Brüder, so stiftet Frieden zwischen euren Brüdern, ja, euren beiden Brüdern und fürchtet Allah, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala lobt sie wiederum und sagt, die Gläubigen sind doch Brüder. Das heißt, durch diese Brüderlichkeit, durch Tawhid, kommt auch die Brüderlichkeit und man hat dann den Islam als Lebensweise und das ist das Ziel auch, was wir hier verdeutlichen in diesem Vortrag.
Aral Makam, Daq, Bina, Kunta, Awad, An, Adri, Fazer, Nisal, Fil, Ikha, Walakin, Nurgi'u, Inshallah, Ba'da, Salat, Al-Asr, أكرر فأقول لك إن من أهداف الإسلام من إنزال الكتب وإرسال الرسل فالله أنزل الكتب وأرسل الرسل لأهداف معينة. الأول دعوة الناس إلى توحيد الله وحده لا شريك له والنهي عن الشرك. الثاني تعليم الناس منهج الحياة الشامل، منهج الإسلام الشامل، العقيدة، العبادة، المعاملات، الأخلاق، النظم السياسية، النظم الاجتماعية، الاقتصادية والتربوية والجهادية، وأمرهم بتطبيق ذلك واقعا عمليا. إن حققوا ذلك يأتي الهدف الثالث وهو تزكية النفوس وتطهيرها من أضرانها، وهذا ما فهمه الصحابة في تعليم النبي لهم فسادوا العالم وقادوا العالم، فحققوا هذا المنهاج فعلموا حق ربهم أولا فاهتموا بالتوحيد والعقيدة، ثم حققوا التكافل فيما بينهم الرحمة والشفقة لواجب الأخوة الإيمانية. وهذا ليس فنبينه في اللقاء القادم بإذن الله تعالى من بيان أهداف الإسلام عقب صلاة العصر إن شاء الله، وكيف اهتم الإسلام بهذا الجانب بصور شتى وجميع الوسائل لتحقيقه في الأمة لأنه ركيزة من ركائز بناء الأمة وقيام الدولة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، يترجم المترجم، ونختم اللقاء ونعود إليكم إن قدر بقاء بعد العصر إن شاء الله.
Also zusammenfassend, liebe Geschwister, kann man sagen, dass zu den Zielen des Islams gehört, dass man die Menschen zum Tawhid, zum Einheitsglauben aufruft und dass man sie yani, von der Götzendienerei warnt. Das heißt, dass man die Menschen dem Einheitsglauben die Aufrichtigkeit beibringt, dass sie einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, dass sie all ihre gottesdienstlichen Handlungen Allah subhanahu wa ta'ala widmen und gleichzeitig, dass man sie von dem Schirk, yani warnt, dass sie fernbleiben von jeder Anbetung der falschen Götter. Das ist Nummer eins, das ist das Hauptziel des Islam, ja? Diese Tahqiq, yani diese Al-Ubudiyyah und Tawhid. Die zweite Sache, liebe Geschwister, dass wir auch yani, den Menschen diesen Manhaj Islam, das heißt diese Methodologie des Islam, diese Vollkommenheit, diese Lebensweise, das heißt, der Islam ist eine Lebensweise, ist Manhaj Hayat. Das heißt, es ist vollständig und beinhaltet alle Sachen, die wir brauchen in all unseren Lebensbereichen. Und da muss man den Menschen auch befehlen, dass sie danach leben und das auch umsetzen. Und wenn sie das gemacht haben, dann kommt diese Läuterung, kommt diese Verbesserung, kommt dieser Zustand, wonach wir eigentlich streben. Und das ist der Zustand, wo wie der von Sahaba, als sie den Tawhid verinnerlicht haben, umgesetzt haben, sich selber yani, durch dieses Wissen, diese Lehre des Buches und der Weisheit geläutert haben und dann haben sie diesen Zustand erreicht, der Tazkiyah, wo sie auch diese Brüderlichkeit erreicht haben, dann haben sie eine Einheit gebildet und dann kam der Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala und die haben geherrscht und die waren sozusagen stark zusammen. Beispiele dafür, inshallah, werden wir geben, nachdem wir nach dem Asr-Gebet, inshallah, weil die Zeit ist knapp, wir werden inshallah jetzt erstmal aufhören mit diesem Vortrag. Und nach dem Asr-Gebet werden wir inshallah auf Beispiele dieser Brüderlichkeit, des Zusammenhangs unter den Gläubigen eingehen. Barakallahu fikum für das Zuhören.
Möge Allah euch belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.